Wer die Sprüche liest, merkt schnell, Gott interessiert sich nicht nur für große geistliche Ereignisse, sondern für unseren Alltag, für Essen und Trinken, für den Umgang mit Geld, für Worte, Beziehungen und Arbeit. Zwischen all den kurzen Sätzen entsteht ein Bild davon, wie ein Leben aussieht, das von Gottes Weisheit geprägt ist und nicht von unserer spontanen Lust, Laune oder Bequemlichkeit. Gerade dort, wo Begierden, Stolz und Trägheit am stärksten sind, will die göttliche Weisheit unser Herz erreichen und uns Schritt für Schritt in das verwandeln, was wir in Christus schon sind, Menschen, die Gott ehren und anderen zum Segen werden. Von Begierden zur Nüchternheit, Wein, Lust und Reichtum im Licht Gottes. Sprüche 20 bis 23 zeichnen ein nüchternes, ungeschminktes Bild davon, was geschieht, wenn Genuss zum Herrscher über das Herz wird. Wein wird ein Spötter genannt, starkes Getränk ein Randalierer, und dann heißt es, wer sich davon verführen lässt, ist nicht weise. Das ist mehr als eine moralische Mahnung gegen Trunkenheit. Der Wein wird personifiziert, er verspottet den Menschen, macht ihn lächerlich, raubt ihm Würde und Urteilsvermögen. Ähnlich verhält es sich mit einem Leben, das von Essen, erotischer Lust oder dem Kick des Kaufens gesteuert wird. Am Anfang steht ein verheißungsvoller Glanz, am Ende eine innere Verarmung. Wer das Vergnügen liebt, wird ein armer Mann, wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Die Sprüche entlarven, dass Genuss, der seinen angemessenen Platz verlässt, zu einem Spötter über uns wird, der uns führt, statt dass wir ihn verantwortet gebrauchen. Der Wein ist ein Spötter, starkes Getränk ein Randalierer, wer sich davon verführen lässt, ist nicht weise. Wer das Vergnügen liebt, wird ein armer Mann, wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Sei nicht unter denen, die sich mit Wein berauschen, unter gefräßigen Fleischessern, denn der Trunkenbold und der Fresser werden verarmen, und Schläfrigkeit wird sie in Lumpen kleiden. Die Weisheit Gottes ist dabei nicht gegen die Gaben selbst gerichtet. Gott hat Wein, Speise, Sexualität und Besitz in die Schöpfung gelegt, damit der Mensch in der Gemeinschaft mit ihm Freude erfährt. Doch seit 1. Mose 3 neigt das Herz dazu, das Geschenk über den Geber zu stellen. Was zum Ausdruck der Dankbarkeit gedacht ist, wird zum Ersatz für Gott. So wird Unzucht zur tiefen Grube, in die einer fällt, und der schnelle Gewinn gleicht einem Adler, der zum Himmel fliegt. Wenn Sprüche 23, 4 bis 5 mahnt, mühe dich nicht ab, um reich zu werden, lass ab von deiner Klugheit. Lässt du deine Augen nach ihm fliegen, so ist er nicht mehr da, denn gewiss schafft er sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel, dann wird sichtbar, wie trügerisch der Glanz des Reichtums ist. Je mehr das Herz sich an das nächste, größere, mehr hängt, desto weniger ist es fähig, das Gegenwärtige dankbar zu empfangen. Im Licht Christi gewinnt diese Weisheit eine noch tiefere Dimension. Jesus beschreibt sich selbst als den, der den Durst im Innersten stillt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Sprüche zeigen, wie zerstörerisch ein Leben ist, das von Begierden bestimmt wird. Christus offenbart, wodurch dieser Kreislauf durchbrochen wird, durch eine neue Quelle im Herzen. Nüchternheit bedeutet dann nicht freudlose Strenge, sondern die Klarheit eines Herzens, das seinen tiefsten Hunger nicht mehr im Wein, in der Lust oder im Besitz sucht, sondern in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wer innerlich geklärt ist, kann Wein trinken, ohne betört zu werden, Gemeinschaft genießen, ohne sich darin zu verlieren, Besitz haben, ohne ihm zu gehören. Ein solches nüchternes Leben ist kein moralisches Ideal für besonders Disziplinierte, sondern Frucht einer inneren Erneuerung. Gottes Geist ordnet unsere Begehren, ohne sie zu zerstören. Begeisterung, Genuss, Schönheit, all das verliert nicht an Intensität, aber es verliert den Anspruch, uns zu beherrschen. Wo der Herr das Herz von der Herrschaft der Begierden löst, entsteht eine neue Freiheit. Wir müssen dem nächsten Kick nicht mehr nachlaufen, weil wir schon beschenkt sind. Und gerade so wächst eine stille Freude an den guten Gaben Gottes, die nicht mehr zur Falle werden. Die Sprüche beschreiben die Gefahren, Christus schenkt das neue Herz, in dieser Kombination liegt die Ermutigung, kein Leben ist zu sehr von Genuss und Besitz gefangen, als dass der Herr es nicht Schritt für Schritt zu einem wachen, klaren und wahrhaftigen Leben führen könnte. Der Wein ist ein Spötter, starkes Getränk ein Randalierer, wer sich davon berauschen lässt, ist unweise. Mühe dich nicht ab, um reich zu werden, lass ab von deiner Klugheit. Lässt du deine Augen nach ihm fliegen, so ist er nicht mehr da, denn gewiss schafft er sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Wenn Gottes Weisheit unser Herz für die verborgenen Mechanismen der Begierde öffnet und Christus zur inneren Quelle wird, verliert der Zwang zum Meer langsam seine Macht, an seine Stelle tritt eine stille, nüchterne Dankbarkeit, die Gottes gute Gaben genießen kann, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen. Vom stolzen Herzen zum verborgenen Wandel, Demut, Wahrheit und das verborgene Ich. Zwischen den vielen konkreten Weisungen der Sprüche tritt ein roter Faden hervor. Gott richtet seinen Blick nicht zuerst auf das Sichtbare, sondern auf die verborgene Mitte des Menschen. Es geht ihm weniger um glänzende Leistungen als um die Form des Herzens, aus der alles hervorgeht. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Diese innere Dimension wird scharf beleuchtet, wenn es um Stolz und Demut geht. Der Hochmut eines Mannes stürzt ihn hinab, doch wer einen demütigen Geist hat, erlangt Ehre. Stolz ist hier nicht nur ein überhebliches Auftreten, sondern die verborgene innere Haltung, sich selbst zum Maßstab zu machen, das eigene Urteil, die eigene Geltung, das eigene Recht. Demgegenüber steht der demütige Geist, der weiß, dass Gott der Herr ist und der Mensch empfangend bleibt. Der Hochmut eines Mannes stürzt ihn hinab, doch wer einen demütigen Geist hat, erlangt Ehre. Diese Perspektive erhält auch die Mahnungen gegen Selbstinszenierung und das Suchen eigener Herrlichkeit. In Sprüche 27,2 heißt es, ein anderer soll dich rühmen und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine eigenen Lippen. Wer sich selbst lobt, versucht, durch Worte eine Ehre zu erzeugen, die innerlich nicht verankert ist. Die Sprüche zeigen, wie durchsichtig das vor Gott ist. Ebenso ernst wird das Sprechen über andere bewertet, ein umherlaufender Verleumder offenbart Geheimnisse, und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Worte verraten, wie wir innerlich über uns und andere denken. Falsche Gewichte und zweifelhafte Geschäfte gehören in dieselbe Linie, zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, die sind dem Herrn ein Greuel, ja, beides. Was nach außen wie cleveres Verhalten erscheinen mag, ist im Licht Gottes Unwahrhaftigkeit, ein gespaltenes Herz, das etwas anderes darstellt, als es ist. In dieser Sammlung von Sprüchen wird die Zunge zu einem Schlüssel des Lebens, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele vor mancher Not. Das bewusste, zurückhaltende Sprechen ist kein äußeres Anstandsdetail, sondern Ausdruck einer inneren Sammlung. Wo das Herz in Gott ruht, wächst die Fähigkeit zu schweigen, wenn das eigene Ich sich in den Vordergrund drängen will. Umgekehrt waren Sprüche 29,20, siehst du einen, der hastig in seinen Worten ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Überstürztes Reden entlarvt ein Herz, das sich selbst nicht mehr zuhört. Gott legt Gewicht auf unsere Worte, weil sie wie ein Seismograph unseres inneren Zustands sind. Im Neuen Testament wird diese Linie im Blick auf Christus verdichtet. Er, der Sohn Gottes, hat sich selbst zu nichts gemacht und die Gestalt eines Knechtes angenommen und ist gehorsam geworden bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. In ihm wird sichtbar, wie Demut, Wahrheit und verborgener Wandel aussehen, wenn sie vollkommen sind. Er suchte nicht seine eigene Ehre, er rechtfertigte sich nicht, als man ihm Unrecht tat, und er lebte vor dem Angesicht des Vaters, selbst als Menschen ihn verwarfen. Wer auf ihn sieht, lernt eine andere Art von Größe kennen, nicht die laute Selbstdarstellung, sondern die stille Treue im Verborgenen, im Umgang mit Geld, mit Anertrautem, mit Worten, mit der eigenen Ehre. Der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn, aber der Demütige erlangt Ehre. Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, die sind dem Herrn ein Greuel, ja, beides. Wenn Gottes Weisheit unseren Blick von der Bühne des Sichtbaren auf die unscheinbare Tiefe des Herzens lenkt, verliert die Jagd nach eigener Ehre ihren Zauber, und an ihre Stelle tritt die Freude, im Verborgenen wahrhaftig vor Gott zu leben, getragen von dem, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Buße, Zucht und Weisheit, wie Gott unser Leben ordnet. Die Sprüche zeichnen ein realistisches Bild des Menschen, frei von Illusionen über seine moralische Leistungsfähigkeit. Schon die Frage in Sprüche 20,9 durchbricht jede Selbsttäuschung, wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein von meiner Sünde. Die Antwort ist unausgesprochen, aber eindeutig, niemand. Der Mensch ist nicht Herr über sein eigenes Herz, er kann sich nicht aus eigener Kraft innerlich sauber machen. Von hier aus werden alle weiteren Aussagen über Buße, Zucht und Weisheit verständlich. Gott setzt nicht bei einem vermeintlich neutralen, unversehrten Menschen an, sondern bei einem, der von sich aus schuldig und gebrochen ist. Wer kann behaupten, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein von meiner Sünde? Gerade deshalb wird das Verdecken der Sünde so scharf verworfen. Wer seine Übertretungen zudeckt, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das Zudecken bedeutet hier nicht die gnädige Vergebung Gottes, sondern das menschliche Verstecken, Verschieben, Relativieren. Es ist der Versuch, mit einem unaufgeräumten Inneren weiterzumachen, als sei nichts geschehen. Die Sprüche betonen, ein solcher Weg endet nicht in Gelingen, selbst wenn äußerer Erfolg eine Zeit lang bestehen bleibt. Erst dort, wo der Mensch seine Schuld ausspricht und sich von ihr abwendet, öffnet sich der Raum für die Barmherzigkeit Gottes. Buße ist nicht das moralische Extra einiger besonders Frommer, sondern der Weg aus der inneren Sackgasse zurück in die lebendige Beziehung zu Gott. Zugleich wird deutlich, dass Gott mit Menschen nicht nur durch freundliche Worte arbeitet, sondern auch durch Zucht und Korrektur. Striemen, die eine Wunde schlagen, sind das Heilmittel gegen Böses, ebenso Schläge, die ins Innerste des Leibes dringen. Solche Bilder wirken hart, sind aber Ausdruck einer tiefen Einsicht, das Böse sitzt so tief im Menschen, dass es nicht mit leichten Korrekturen zu beseitigen ist. In der Erziehung von Kindern wird dies besonders deutlich hervorgehoben. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Liebevolle, aber konsequente Zucht wird als Schutz und Zukunftssicherung verstanden, nicht als Willkür. Wo Korrektur ausbleibt, verwahrlost der innere Mensch. Diese Sicht auf Zucht wird im Neuen Testament aufgegriffen und vertieft. Der Hebräerbrief erinnert, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Zucht wird nicht als Zeichen der Ablehnung gedeutet, sondern als Ausdruck väterlicher Liebe. Gottes Ziel ist, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Weisheit in den Sprüchen ist daher mehr als Klugheit, sie ist das Lernen, sich von Gott formen zu lassen. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand befestigt, und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Das Haus steht für das ganze Leben. Wo der Mensch sich der Wahrheit stellt, seine Sünde bekennt, Zucht annimmt und Weisheit sucht, entsteht nach und nach ein innerer Raum, der wirklich bewohnbar wird. Wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein von meiner Sünde? Wer seine Übertretungen zudeckt, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wenn Gottes Weisheit uns von der Illusion eigener Reinheit löst und uns den Mut schenkt, Schuld zu bekennen und seine Zucht anzunehmen, verliert Versagen seinen Endgültigkeitscharakter, an seine Stelle tritt ein Weg des Wachsens, auf dem Gottes Barmherzigkeit und seine formende Liebe unser Leben ordnen und vertiefen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.